Fleisch ist Dreck. Das ist einfach so. Die Bauernvertreter, also ÖVPler, die haben für die Kleinbauern null da. Null. In deinem Sinn gibt es mehr keine Landwirtschaft. Das ist alles Industrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht mit Matthias Ziegler
und Anja Stegmeier.
In unseren aktuellen Folgen werden wir ganz persönlich. Wir sprechen mit Menschen aus verschiedensten Lebenswelten darüber, was sie beschäftigt, was ihnen Sorgen macht, aber auch was sie glücklich macht und welche Wendepunkte sie bis jetzt erlebt haben. Anja, du warst ja etwas weiter weg für unsere aktuelle Folge.
Ja, ich bin diesmal aus dem Studio heraus. Und zwar bin ich in die Oststeiermark gefahren, ganz in der Nähe der burgenländischen Grenze. Da gibt es einen kleinen Ort mit ein bisschen mehr als 200 EinwohnerInnen. Und da wohnt der Hans.
Und was macht der Hans dort beruflich?
Hans ist jetzt in Pension. Er ist ein bisschen was über 60. Er war Bauer. Und zwar hat er den elterlichen Hof übernommen. Er war Saubauer, wie er selber sagt. Die hatten eine Schweinemast und waren da sehr erfolgreich. Und hat dann umgestellt auf Bio und hat dann Getreide und Gemüse angebaut.
Ist er so der typische Bauer, wie man ihn sich vorstellt?
Einerseits schon und andererseits so gar nicht. Also sie waren eine große Familie, 7 Kinder. Er hat dann den Hof übernommen und hat sein Leben lang dort gewohnt. Das ist ja irgendwie recht typisch. Andererseits hat er selber keine Kinder. Er war auch lange nicht verheiratet oder hatte eine fixe Partnerin. Naja, und wie man ja schon zu Beginn hören konnte, war das schon ein ziemlicher Wendepunkt für ihn, das mit den Schweinen sein zu lassen und eigentlich auch überhaupt mit Tieren. Weil, ja, er ist schon ziemlich lang Vegetarier und das auch aus ziemlicher Überzeugung.
Also ein vegetarischer Saubauer.
Ja.
Ich würde sagen, den hören wir uns jetzt einfach mal an.
Ja, passt.
Wenn man so will, meine Eltern waren ja nachher, waren ja das für sie, die Wirtschaft, alles. Und das waren ja wirklich in deinem Sinn Bauern. Obwohl das in der Übergangsphase waren. Aber sie waren Bauern, die haben ja zum Beispiel ganz früh auf Schweinehaltung umgestellt. Da hat es im ganzen Bezirk noch keine Sau gegeben. Die haben Massentierhaltung Schweine gemacht. Und damit hat ja eigentlich schon die Industrialisierung für die Landwirtschaft angefangen. Sie waren noch Bauern. Sie haben von dem, was sie erwirtschaftet haben, auch gelebt. Genau, und auf das, mit denen haben sie die identifiziert.
Und du nicht, weil du das anders siehst oder weil das bei dir so nicht mehr funktioniert hat?
Genau, meine Eltern waren aber auch nachher so, jetzt müssen wir mal hergehen und definieren, was Bauer ist. Kommt ja dazu, wie ich arbeite. Wenn ich sage, ich bin Bauer und ich habe 100.000 Hühner und ich habe 20.000 Schweine oder wie viel. Und ich stehe vor irgendwann und sage, ich bin Bauer. Und dann wird das also aufgenommen. Der sagt, der ist Vertreter für die Bauern und ich bin selber betroffen und so fort. Aber im Grunde ist kein Bauer. Reines Klischee, ne? Dann meine Eltern waren aber auch nachher so, ich habe die Wirtschaft gehabt. Die waren so lange so präsent. Und das habe ich auch ausgenutzt. Ich habe sie lassen, wie sie wollen. Du kannst ja in den Konflikt kommen, jetzt bin ich der Bauer oder der Chef und jetzt passiert das, was ich will. Aber gleichzeitig haben meine Eltern vorher noch ziemlich groß investiert, Schulden gemacht und das aber ganz gut. Die Schulden habe aber ich übernommen. Und sie haben auch selber noch gearbeitet wie die Reißer. Und ich habe aus den Zwang nicht rausgekommen, da was kennen gar nicht von Materiellen her. Ich habe nachher mit 95 mit die Sauna aufgehört und mit 98 bin ich Biobauer geworden.
Was hast du da dann angebaut oder gehabt? Also halt auch wieder Tiere, aber Bio?
Nein, weil man so will, ich habe das extensiv gemacht. Nicht intensiv und ich habe auch nichts veredelt in deinem Sinn. Außer Kürbiskerne und Kürbiskerne verkauft. In meiner Glanzzeit habe ich dort so zwischen 50, 60, 65 Hektar Bio-Ackerbau gemacht. dort hat es schon Förderungen gegeben und dort ist das schon eine Werbung gemacht für Bioanbau und so, gell? Und war schon, hat man geglaubt, das ist lukrativ, da kann man gut verdienen. Wie der Boom angefangen hat, war ich vielleicht so gerade beim ersten Drittel. Weil ich habe schon Interesse gehabt, schon um die 90er Jahre habe ich mich interessiert und auch Kurse besucht, die 10 Jahre früher umgestellt haben. Die waren so irgendwie, was da schon Spinner. So, da war es der Fried. Ich war im Dorf der Erste. Aber eigentlich durch den Selbstwert von meinen Eltern und meiner auch war das, ich stelle halt um, nicht? Und habe ich noch das mitgekriegt, wie meine Eltern da schon Zweifel gehabt haben. Aber sobald der Bauer das gemacht hat, ich meine, da war ich schon 39 Jahre, hat es da nach außen keine Diskussionen gegeben.
Du hast das relativ jung, mit 28 hast du erzählt, übernommen und hast da ja auch Dinge verändert. Hast du das Gefühl gehabt, du machst da dein Ding oder nur begrenzt?
Ja, wenn ich die verstanden habe, dann war das nur begrenzt, ja.
Also das heißt, seine Eltern waren zwar nicht begeistert, aber sie sind dann hinter ihm gestanden beim Umstieg.
Das Problem war komischerweise eher, dass diese Schweinemast lukrativ war. Die haben davon super leben können und sie haben, der Hans hat damit den Kredit gut bedienen können.
Ja, ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich auch ein großes Thema, wenn du umstellst, dass der Biolandbau ja von den Investitionskosten her wesentlich teurer ist als der konventionelle.
Also die Subventionen bei Bio sind hoch und das Ergebnis sind aber nicht mehr Investitionen, sondern die gehen zurück, weil die einfach wirtschaftlich strugglen. Und da gibt es jetzt aktuell auch Zahlen, dass einige halt auch wieder zurück wollen und den Vertrag dann aufkündigen. Dann bekommen sie zwar weniger Geld, also sagen wir jetzt zum Beispiel, ein Milchbauer kriegt dann weniger Geld für den Liter Milch, den er abliefert, aber dieses ganze zertifizierte Futter und Pipapo ist halt so viel günstiger, dass es sich für sie trotzdem mehr rechnet. Zum Beispiel war jetzt vergangenes Jahr das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr für die konventionellen Bäuerinnen und Bauern. Und die Biobauern hatten da mächtig zu kämpfen.
Wie hoch ist der Bioanteil momentan eigentlich?
Ungefähr 20% der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich sind Bio. Wir reden hier jetzt viel über Geld, aber das war gar nicht der Grund, warum der Hans umgestellt hat.
Mit 30 habe ich aufgehört zum Fleisch essen. Und da habe ich noch 5 Jahre Schweine gehabt. Aber ich habe da nicht wirtschaftlich aufhängen können. Ich habe nicht weiter investiert. Ich habe das nicht wollen. Ich habe so viele Viecher in mein Leben umgebracht. Ich bin da Experte. Und dann wird das vermittelt, hurra, es ist so schön, Tiere zu halten.
Aber wieso hast du eigentlich beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen?
Es hat mich krank gemacht, der Tierhaltung. Aber ich habe nicht auskennen. Das ist ja mit der Tierhaltung, ich bin ja Experte. Das kannst du mir glauben. Ich kenne mich gut aus. Wir haben da Massentierhaltung Schweine gehabt. Ich habe 60 Zuchtschweine gehabt. 300 Mastplätze. Wie ich aufgehört haben andere, so eine Größenordnung mit 60 Zuchtschweinen erst angefangen. Und neue Ställe baut und investiert mit Lüftungen, mit alles und sagen wir tierfreundlich. Alles stinkt nicht, ist verloren. Und das hat sich einfach bei mir manifestiert. Fleisch ist Dreck. Das ist einfach so. Wie ich aufgehört habe zum Fleischessen, da war das noch, da warst du auch ein Flieg, ein Spinner. Weiß ich nicht, irgendwann habe ich eine Cousine von mir getroffen, die hat halt auch kein Fleisch gegessen. Und ich habe zum Beispiel noch Schweine gehabt. Das hat mir so gut gefallen. Sie hat gesagt, oft macht man so Dinge aus Protest. Das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Jetzt bin ich Bauer, Saubauer, und ich kann mit den Schweinen nicht aufhören. Ich habe es nicht geschafft, wirtschaftlich. Und dann isst auf einmal kein Fleisch. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Ich habe das meine Eltern weiterwirtschaften lassen. Ich habe mitgeholfen. Und Ich habe da mehrere Konflikte gehabt. Ne? Das ist ja nicht nur im Haus, das war das Wenigste. Ich habe ja schöpfen gegangen, geholfen, arbeiten war, Tagstuhl aufstellen oder so, Hüsse weiterarbeiten. Und dann sitzen alle dort, das beste Essen wird da kredenzt und dann sagt, na, ich esse kein Fleisch. Und dann wird das auf einmal dort auf dem Tisch ein Thema. Da musst du ja mal werden.
Das heißt, er hatte nicht nur einen schwierigen Umstieg, sondern auch einen schwierigen Stand gesellschaftlich als einziger Vegetarier im Ort.
Ja, ich glaube, da war er schon sehr anders und ist aufgefallen.
Und sag, wie war das dann mit seinen Eltern? Sind sie dann am Hof geblieben, wie er übernommen hat?
Ja, das finde ich das Spannende. Also er ist ja wirklich, er macht irgendwie schon sein Ding und hat so seine Meinung und seine Überzeugungen. Und auf der anderen Seite ist er aber doch wieder so ganz typisch, wie man sich das vorstellt.
Ich bin nicht weit weggekommen von da. Ich habe mein ganzes Leben da verbracht. Aber gleichzeitig habe ich ganz früh das Gefühl gehabt, irgendwie, dass ich mich bei meinen Eltern abgenabelt habe. Aber ich war trotzdem in einem Abhängigkeitsverhältnis. Sie haben das alles aufgebaut. Ne? Ich habe mein, wenn es so willst, ich sage auch so polemisch oder gefühlt polemisieren. Oder, ich weiß gar nicht, was das Wort heißt. Aber ich bin mit meiner Mutter, ich habe bis 63 Jahre mit meiner Mutter gelebt. Ich habe aber schon ganz früh gesagt, eigentlich hat sie bei mir gelebt. Ich habe ihr für ihr das als Geschenk gekriegt. Und ich habe mich auch ganz gut arrangiert mit meiner Mutter, ganz früh schon. Die hat, wenn du so willst, ich habe ein Leben lang auf mich geschaut. Aber gleichzeitig habe ich das so empfunden, dass ich mich für ihr nichts sagen habe lassen und sie auch gleichzeitig sein lassen hat. Wie andere Männer, die so lange mit ihren Müttern zusammenleben, habe ich oft das Gefühl gehabt, die haben zum Beispiel sich beschwert, dass die Mama alles wissen will. Und das habe ich ganz früh kapiert, wenn ich mit meiner Mutter zusammenlebe und sie schaut auf mich und mir die Suppen kocht und sie um mich kümmert, dann wäre das auch schlau, dass ich einfach ihr sage, was ich tue. Aber gleichzeitig war es auch so, dass ich ihr viele Dinge nicht erzählt habe. Aber mich nicht beschwert habe über das, dass sie mir nachläuft und mein Hemd kommt, wie ein kleines Kind oder wie schaust du aus. Aber ich habe da schon so Konflikte gehabt. Und die Generationenkonflikte wird es immer geben. Und bei mir war es halt so, mein Bruder, der hat einfach so früh eine Familie gegründet. Und das habe ich eh oft mit ihm diskutiert, weil es war schon so, weil meine Eltern waren schon enttäuscht, dass der weggegangen ist. Und das habe ich auch aufgespürt. Aber eigentlich habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Wie gesagt, meine Eltern waren riesig, vor allem meine Mutter. Die waren volle Schöpfer. Und ich bin da irgendwie so mitgeschwommen.
Also du hast nicht das Gefühl gehabt, ich bin da irgendwie die Nummer zwei mein Leben lang oder die zweite Wahl und habe es ihnen gar nicht so recht machen können.
Nein, aber da könnte ich da eine Geschichte erzählen. Ganz einfach. Wir sind 7 Kinder und wie meine Mutter schwanger war, ist eine Schwester vor meiner Geburt so gesehen gestorben. Und das ist natürlich eine Dramatisierung für alle, für die ganze Familie. Und wie ich auf die Welt gekommen bin, und meine Mutter hat das auch gesagt, kommt ein gesunder Bub auf die Welt, nicht? Und da haben sie alle gefreut. Alle. Das auch, weil es ist ja, kann ja Laster sein. Wenn man von allen geliebt wird, dann muss man dem auch entsprechen. Das kann ja genauso ein Druck sein. Aber deshalb habe ich das Empfinden nie gehabt, dass ich da zweite Wahl bin. Ich bin so einfach.
Bist sehr gewünscht gewesen oder geliebt.
Ja, geliebt.
Hast du es deswegen auch irgendwie vielleicht lockerer gesehen? Weil du jetzt nicht so den Druck hast, ich muss das jetzt meinen Kindern übergeben und das muss besonders gut dastehen oder so, der Hof?
Das glaube ich auch, ja. das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, oder denke ich ab und zu schon. Aber ich glaube, das wird weitergehen. Wenn ich es halt betrachte, das, wenn ich andere Familien anschaue, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Klischee und dann von außen zieht mir nicht rein. Und bei mir habe ich das einfach so wahrgenommen. Mein Bruder, der ist ganz jung Vater geworden. Und meine Eltern waren noch jung, nicht? Und so präsent oder so ein Despot oder was immer mein Vater war, das hat nicht noch funktionieren können. Weil er so einfach keine Toleranz gehabt hat. Einerseits hat, wie ich gesagt habe, er war wie ein Graf oder so. Und gleichzeitig war er für mich aber kein weltoffener Mensch.
Ihr wart sehr unterschiedlich, kann man jetzt auch sagen, politisch oder von den Werten oder so, ja. Und dann wiederum hat ja die Übernahme recht gut geklappt.
Ja, genau.
Also wie erklärst du dir das?
Das war nämlich schon interessanter, weil meine Eltern haben trotzdem übergeben, obwohl ich nicht verheiratet war oder mein Partner mich vorher verlassen hat, was sie total gern haben mein. Und dann ist der Bub wieder allein und sowieso nicht berechenbar. Und die haben das schon auch so gesehen, dass da ist eine Familie, die im Alter auf sie schaut. Weil dort hat es das noch nicht gegeben, mit dem Alter sein, mit dem ganzen Ding. Sie haben ja keine Pension fast gekriegt. Und da war es schon interessant, weil der Vater hat schon gesagt, wenn ich nicht verheiratet bin, dann übergibt er nicht. Irgendwann habe ich nachher auch gesagt, okay, wenn das nicht ist, dann bin ich weg. Und so war er schon. Das hat er schon kapiert. Hoppla, jetzt muss er. Aber gleichzeitig, dass er so früh übergeben hat, war das schon ein Riesenvertrauen an mich im Nachhinein. Nicht, dass ich so der Versager wäre oder bla bla bla. Und das habe ich sehr wirklich hoch angerechnet.
Und sind sie dir da in den Ohren gelegen, dass du dann aber mal eine Frau findest? Weil in der Generation, aber bis heute, ist es ja so, wenn dann jemand auf die Eltern schaut, dann sind es ja meistens Frauen oder ist dann die Schwiegertochter oder Partnerin. War das irgendwie ein Thema, als sie älter wurden und du irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr verheiratet seid, aber...
Ja, nein, wir haben uns erst vor kurzem verpartnert. Aus Solidarität für die Schwulen und Lesben. Nicht verheiratet.
Ja, also ich bin da ja angekommen und durch das Tor in den Vierkanthof und es schaut sehr romantisch aus. Aber es hängt eine riesen Regenbogenflagge im Hof. Da habe ich schon gedacht, ah, okay, interessant. Und auf einer Wand steht so drauf gekritzelt, ich bin so religiös wie mein Hund und Katz. Er hat mir dann später erzählt, dass das scheinbar von der Elisabeth T. Spira ist.
Das heißt, Herrgottswinkel hat er dann wahrscheinlich eher keinen in der Stube, oder?
Das nicht, nein, nein.
Also das entspricht auch so gar nicht dem Klischee vom traditionellen Bauernhof und vom traditionellen Bauern, der dann auch die ÖVP wählt.
Ich habe nachgeschaut, laut Bauernbund kommt jede dritte Stimme der ÖVP aus dem bäuerlichen Umfeld und 80% der Landwirtinnen wählen ÖVP. Also das ist nicht nur ein Klischee, sondern es ist nach wie vor tatsächlich so.
Der Hans aber nicht.
Der Hans nicht, genau.
Und warum hast du als Bauer nicht die ÖVP gewählt?
Dort, wie ich was zum Ranger oder schon wirtschaften habe wollen und so, habe ich schon wahrgenommen, eigentlich vertreten die nur mehr eine gewisse Gruppierung und vor allem ihr eigenes Einkommen. Mein Vater hat immer gesagt, er hat kein Parteienbuch. Dabei war er erzkonservativer Schwarzer und das hat jeder gewusst, da gibt es.
Aber dein Umfeld oder Familie, das war ja ziemlich schwarz. Und wie kommt es, dass du so anders dich orientiert hast?
Vielleicht ist für mich prägend gewesen, dass in der Familie, da war der Nationalsozialismus präsent, in diesem Haus. Und mütterlicherseits nicht. Das waren Bauern. Und das ist auch von meinem Vater übergangen. Und wenn mein Vater was gesagt hat, wenn er weg war, habe ich meine Mutter gefragt, wie das war. Und da ist aber schon ein bisschen was anderes rausgekommen. Sie ist zwar meine Mutter, aber ich kenne keinen Menschen, der so als Alter erreicht hat und auch noch so im Kopf beweglich war. Bis auf das, dass sie nicht verstanden hat, dass sie nicht an Gott glaubt. Aber das habe ich auch nicht eindrücken müssen. Aber sie war ein toleranter Mensch.
Sag, hat er dir dann erzählt, welche Partei ihm dann eher liegt?
Ja, also er hat des Öfteren in seinem Leben KPÖ gewählt.
Obwohl deren Themen ja auf dem Land wahrscheinlich dann nicht so dominant sind.
Ja, jein. Also klar, jemand, der Eigentum hat, zum Beispiel jetzt das Haus von den Eltern erbt oder da drin wohnt und an und für sich kein Wohnproblem hat, warum soll den jetzt leistbares Wohnen so interessieren? Ja? Oder jemand mit Besitz interessiert sich eventuell auch weniger für das Thema Umverteilung. Mich hat eben genau das interessiert, wie es dazu gekommen ist. Wie so jemand, der nie aus dem Dorf rausgekommen ist und sich so eine ganz andere Meinung bildet als sein Umfeld.
Mich hat das auch interessiert. Es war zum Beispiel der Nachbar, der war mit einem Zigeuner, haben wir so immer gesagt, ein Roma, ne? Mit dem war super befreundet. Und der ist zu ihm, kann man eigentlich saufen, dann haben sie ein bisschen Holz gehabt und so. Und der ist mit so einem Klischeewagen gekommen, mit so, mit die raus und so. Und die Zigeuner waren immer entfernt worden. Aber mich hat das voll, ich hab da keine Angst gehabt. Und meine Mutter hat zum Beispiel erzählt, in deinem Haus, weil da wer beteln kann, weil da in Goldenbrunn haben sie eine komplette Roma-Siedlung ausgerastet, ne? Und die sind ja da präsent gewesen auch. Ich war einer der wenigen, der zum Beispiel, da ist gar nicht, da sind die Juden durchdringt worden. Was ich war von Ungarn auf. Keiner hat was. Und ich meine, meine Schwestern, was älter sind, gebildeter, haben das nicht gewusst. Und dann reden wir.
Und als Bauer KPÖ wählen, was hat die dazu bewogen?
Ja, da ist.
Was erhofft man sie da? Oder war das auch eine Art Protest? Oder wie?
Nein. Also, das interessiert mich schon, wie zum Beispiel mit der Umverteilung. Und das haben die KPÖ gehabt. Sie sind für Mindestlohn, dass jeder Mensch Mindesteinkommen hat, wenn nichts sein Bett schlafen kann, war das warm ist, dass es sozial gedeckt ist und die Gesundheitsversorgung. Das verspricht die KPÖ. Und dann brauche ich nur gegenüber die FPÖ stellen und sagen, was die vermitteln. Dann kann ich nur sagen, eigentlich ist das die einzige Partei, was ich wählen kann, weil die vertreten meine Grundgesinnung. Aber mittlerweile hat sie das eh verschoben, weil sie bekennen sich ja in Ukraine oder auf der Krim oder sind nicht klar in der Aussage, dass ich sage, ich halte so Ukraine allein, dass wir uns wehren müssen. Also das ist schon so verschwommen auch.
Also das ist, aber, steht für die jetzt auch irgendwie nimmer mehr?
Nein.
Hat das, was in der Politik abgelaufen ist, hast du das irgendwie gemerkt? Also hat das irgendwie dein Leben, gab es da irgendwas, Verbesserungen, wo du sagst, das war eine wichtige Sache oder davon habe ich profitiert?
Ja, das Thema war die EU, ne? War ja so ein Thema. Die Bauern haben ja eigentlich gegen die EU gestimmt und ich habe zum Beispiel wegen der Minderheit. Und da habe ich gehört, da wird alles besser und denen wird es besser gehen. Ne? Das habe ich ganz früh überrissen. Zum Beispiel die Bauern haben geschimpft gegen die EU und die Vertreter haben gesagt, die Bauern sollen für die EU stimmen. Da habe ich aber schon gemerkt, eigentlich, es wird nur eine gewisse Klientel bedient. Und wenn die jetzt sagen, die Bauernvertreter, gell, also ÖVPler, die haben für die Kleinbauern null da, null. Und jetzt schimpfen sie über die EU, dabei hätten sie vorher die Möglichkeiten genauso gegeben. Man, das habe ich mir schon erhofft, dass die EU Regelungen einzieht. Bei uns hat mein Vater immer gesagt, wenn du 40 Hektar Ackerland hast, gell, kannst du super leben. Und heute kannst du vor 200 Hektar Ackerbau keine Familie mehr ernähren. Sie hätten die ganzen Förderungen auch den Kleinbauern geben können. Sie hätten ja Richtlinien einziehen können und sagen, okay, ich investiere in einen 20-Hektar-Betrieb und nach oben tue ich das reduzieren, zum Beispiel. War gar nie ein Thema. Und seit rein aber so, die ÖVP, wie es was taten für die Bauern. Jetzt haben wir es. In deinem Sinn gibt es mehr keine Landwirtschaft. Das ist alles Industrie.
Würdest du sagen, in der Politik geht es viel zu sehr um Klientel zufriedenzustellen als um wirklich Werte? Wenn du wählen gehst, wählst du nicht aus egoistischen Motiven, sage ich mal so.
Glaubt man. Ja. Nein, ich glaube schon, dass ich für eine Position ausrede, was mir leicht fällt. Weil ich lebe gut, ich habe die Pension. Aber auch früher, ich habe ja von meiner Wirtschaft leben können und mir ist gut gegangen. Generell glaube ich schon, dass wenn es meinem Nachbarn gut geht, also wenn es mir geht und meinem Nachbarn gut geht, dann ist schon vielleicht eine Zufriedenheit da.
Das klingt jetzt schon sehr stark nach KPÖ, dieses Gemeinwohldenken, dieses Nicht-Besitzstandsdenken.
Eine Bäuerin ernährt mittlerweile 100 Menschen in Österreich. Und das macht sicher was mit einem, weil man macht ja was Essentielles für andere Menschen, für die Gemeinschaft. Ich meine, laut Statistik gibt es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe, aber die Höfe werden immer größer. Das heißt, es gibt ja auch immer mehr größere Höfe, aber dieses Gemeinschaftliche fällt dann eben mehr weg. Und es hat mich dann erinnert daran, was eigentlich so diese bäuerliche Lebensweise ausmacht, nach wie vor, aber vor allem, wie es früher war. Und das war ja eben sehr gemeinschaftlich. Also die Bauernschaft wirtschaftet gemeinsam, sie hilft sich bei der Ernte gegenseitig. Die ganze Familie ist eingespannt. Kleinere Bauern tun sich in Genossenschaften zusammen. Also der Genossenschaftsgedanke an sich kommt ja eben aus der Landwirtschaft.
Und aus dem christlich-sozialen Bereich, also dem Bereich, aus dem die ÖVP hervorgegangen ist.
Ja, christlich-sozial, aber eben nicht so liberal, wie diese liberale Wirtschaftspolitik ja doch bei den konservativen Parteien doch auch vermehrt jetzt vertreten wird.
Und der Lobbyismus spielt ja auch eine starke Rolle in der Politik. Das passt ja wieder zu seiner Kritik an der an sich guten EU-Agrarförderungspolitik, die dann von der Agrarlobby wieder für ihre Zwecke missbraucht wird, möchte man fast sagen.
Dieses System hat er dann auch schon relativ früh in seinem Leben durchschaut.
Haben die Leute dich spüren lassen, dass du anders bist?
Darf ich nicht sagen, ich hab eh versucht, mich anzupassen und dabei zu sein. Aber ich habe schon gemerkt, das ist wurscht, was für Partei oder so, kennen du mit alle eigentlich. Aber was ich mir zu Herzen genommen habe, ist ganz einfach, wie das mit der FPÖ, es ist einfach eine Gesinnung, da habe ich von vornherein beschlossen, die ist ein unwählbar für mich. Man sieht ja, wo die Gruppierung hingeht. Und jetzt da am Land, das sieht mir, dass ja so viele FPÖ-Wähler der ÖVP kommen. Ganz viel. Das ist ja eindeutig. Und wenn ich aber betrachte, von der Anschauung, was da läuft, treffendes Beispiel ist für mich, der Kurz ist ja Wahnsinn, wenn die für dann gebetet haben, nicht? Und er hat das nicht einmal zusammengebracht. Da hat es die Abstimmung gegeben, dass die Schwulen und Lesben heiraten dürfen. Und da haben sie es freigeben müssen. Der Kurz hat das nicht zusammengebracht. Die Merkel hat das zusammengebracht. Die hat bei der Abstimmung gesagt, jeder kann frei. Aber ich will nur sagen, von der Anschauung her, das, wenn ich sage, für mich ist die FPÖ ein Nazi oder Rechte. Da ist die ÖVP einfach nicht weit weg. Dafür funktioniert das ja bei der Partei nicht. Zum Beispiel wirst du in einer Partei nie nach oben kommen, wenn du nach unten nicht gehorsam bist. Und so läuft die politische Welt. Das ist in den Parteien so. Ich war kurz bei der Landjugend. Mein Vater war bei der Raiffeisen, der war Vorstand, ein Raiffeisenkasse und dem Lagerhaus. Er hat mir vorgeschlagen, ich sollte im Vorstand gehen. Da hat keiner nachgefragt, weil er so potent war und so machtvoll. Ich habe gesagt, ja, nein, Mann. Ne? Und da hat es ganz viel gegeben, die dort mitmachen haben wollen. Aber ich hätte mich da verstellen müssen. Also wenn ich jetzt als 18-jähriger Landjugendobmann an Kammerbezirksobmann von der ÖVP Kritik übe, dann würde ich nie mehr im Bezirksvorstand kommen. Und so ist in der Betrug immer ganz auf. Und das hat mich in deinem Sinn wahrscheinlich nie interessiert.
Also eigentlich machst du ja so einen recht zufriedenen Eindruck, muss ich sagen.
Okay. Seit ich weiß, dass Kinder nicht glücklich machen, aber Alkohol.
Ja.
Trinke am Vormittag ein Bier, dann
aber, ja, Spaß, aber, ja, aber Spaß, hast Spaß. Du dann, war das so klar, ja, ich übernehme das und ich mache das? Gab es irgendwie einen Traum oder einen Plan B oder ach, vielleicht, ich würde eigentlich doch gern das oder das machen?
Nein, sicher nicht. Nein, das, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, so dahingehört. Immer so vor Jahrzehnten. Und aber wenn, jetzt bin ich richtig, da hast du schon recht, jetzt bin ich richtig zufrieden, ja. Mhm. Ich habe eine super Frau gefunden und auch eine Partnerin, wie man will.
Wenn du jetzt heute nochmal 28 wärst und dein Vater würde dir sagen, jetzt übernimmst du das dann, würdest du das nochmal machen?
Ja, weil du es so fragst, ja, dann würde ich es nochmal machen. Aber in deinem Sinn weiß ich nicht, ich habe einfach nur geschaut, dass ich vielleicht so halbwegs überlebe.
Deine Geschwister haben alle einen ziemlich anderen Weg eingeschlagen, dass du da mal gedacht hast, irgendwie hätte ich vielleicht doch eher in der Schule schauen sollen, dass das noch besser läuft oder dass ich das vielleicht auch so mache oder dass ich doch weggehe oder so. Hast du nie drüber nachgedacht?
Das schon, aber ich habe die Bildung nicht gehabt. Ich hätte gern maturiert, aber da bin ich so viel zu weit weg gewesen. Mhm. Und das hinkt mir dann nachher. Das
aber bleibt zu was? Weg. Was macht man dann mit der Matura?
Selbstwert. So, das ist für mich so ein Status. Symbolisch gemeint. Mhm. Also es steht halt für irgendwas für mich. Am liebsten wäre, wenn ich an 4-5 Sprachen könnte. Das wäre mir schon ein Hammer, weil dann könnte ich gemütlich reisen. Fühle mich nicht so eingängig.
Und was hast du jetzt noch so vor? Gibt es irgendwie noch Ziele oder Pläne, was du sehen willst oder erleben willst?
Momentan so irgendwie lasse ich mich voll gehen. Ich habe ein bisschen so einen Morgenblues, oder wie das heißt. Also vor 12 komme ich nicht fort. Und dann geht es mir gut, dann ist eh gleich der Tag wieder vorbei.
Ja, Matura habe ich auch, aber ich weiß nicht, ob ich so viel mehr weiß als der Hans, ehrlicherweise.
Es ist halt schon interessant, dass das einem so lange nachhängt. Und es ist ja einfach nur was Formales. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, ich hätte halt schon immer gern dies studiert oder wäre das gern geworden. Irgendwie war er ja auch Gernbauer und würde es wieder so machen. Aber dass man so einfach sagt, ich hätte halt einfach gern Matura, weil das halt Selbstwert und so bedeutet, ist irgendwie berührt mich das, weil ich mir denke, warum hat das so eine Macht? Warum beschäftigt einen das so lange? Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht.
Weil formale Bilder bei uns einfach so einen großen Stellenwert hat, gesellschaftlich. Das Spannende am Hans finde ich ja, der ist ja eingekastelt, eingesperrt, mehr oder weniger in seiner 200-Seelen-Gemeinde, in seinem Bauernhof, wird wahrscheinlich nicht allzu viel rausgekommen sein, weil du als Landwirt ja auch voll angehängt bist, natürlich. Aber im Kopf ist der Weltbürger und schaut über den Tellerrand weit, weit drüber.
Ich glaube, er ist wirklich einfach ein sehr neugieriger Mensch und auch immer gewesen. Das lernt man nicht mit formaler Bildung, ja, sondern so ist man oder so kann man sein. Und da hat es einfach nicht viel zu sagen, wie viele Jahre du auf der Schulbank gesessen bist. Ja. In der Gesellschaft oder auf politischer Ebene wird gesprochen, was Menschen verändern kann oder verbessern kann. Und da wird dann über Bildung und Lebensumstände und so weiter gesprochen. Aber was ich vom Hans mitnehme, ist dieses Ding, dass er gewusst hat, er ist gewünscht und geliebt von seinen Eltern und die stehen hinter ihm, auch wenn die sich noch so vielleicht in den Haaren gelegen sind oder politisch komplett andere Überzeugungen haben. Aber dieses Urvertrauen ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Faktor, dass du resilient bist im Leben oder dass du dein Ding machst. Und das hat eine Riesenkraft und das nehme ich total mit aus dem Gespräch.
Als Vater nehme ich dann für mich mit, dass ich meinen Sohn nicht nur fördern werde, sondern dass ich ihn auch unterstütze, egal wie der Weg aussieht, den er einschlägt. Und dass ich ihm vermittle, dass er seinen Weg schon gehen wird und dass ich ihn mit ihm gemeinsam gehe. Vielleicht sollten wir uns gar nicht so sehr einmischen in die Lebensplanung unserer Kinder, sondern sie einfach dabei
einfach lieben.
Einfach lieben, ja.
Ja, das ist aber jetzt ein schöner Schluss.
Genau, ich glaube, wir sind am Ende angelangt in unserer heutigen Folge und hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Gast. Und bis dahin könnt ihr WZ Weitergedacht überall hören, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch, wenn ihr es abonniert und wünschen euch noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Tschüss.